Da habe ich direkt eine Frage.
Fand ich auch schön.
Im Capivana?
So, dann erleuchten wir jetzt mal ein bisschen.
Oh, krass.
Habe ich immer gemacht in meinen Beziehungen.
Voll der Trugschluss.
Ja, finde ich gut. Gute Idee.
Ich bin komplett bei dir.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo. Ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 11 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 9 Jahren bei Verwendo.
Hallo Helene.
Hi Anja.
Helene, ich habe was mitgebracht und zwar ein paar Fragen. Und die sind eigentlich gar nicht von mir. In meinem Freundes- und Verwandten- und Bekanntenkreis gibt es gerade, und das kommt bestimmt durchs Alter, sehr viele Trennungen. Und diese Frauen haben wie eine kleine Erleuchtung gefunden und haben einfach erkannt, dass sie sehr lange in Abhängigkeit gelebt haben und jetzt nicht mehr in Abhängigkeit leben können. Und es sind mehrere Fragen, aber es soll sich gerne heute in unserem Podcast darum drehen, wie Frauen finanziell unabhängig werden können. Und vielleicht hast du so eine Art Leitfaden für uns, damit ich meinen Freundinnen was in die Hand geben kann.
Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du das Thema mitgebracht hast. Das ist ja eins, was mich schon lange umtreibt oder mit dem ich mich schon lange beschäftige. Also schön, dass wir das heute auch unseren HörerInnen mitgeben können. Du hast von finanzieller Unabhängigkeit gesprochen. Ich finde, der Begriff wird leider irgendwie inflationär verwendet. Alle möglichen Coaches und so.
Ja.
Nutzen das und sagen, wie würdest du jetzt wieder finanziell unabhängig?
Ja, ist auch so sperrig, so lang irgendwie. Und ja, finde ich auch.
Und ich finde, es ist irgendwie immer noch eine Negierung. Also unabhängig, da steckt immer noch die Abhängigkeit drin. So zwar weg von der Abhängigkeit. Mhm. Und ich finde den Begriff Geldmacht eigentlich viel schöner. Also wie kommen diese Frauen wieder in ihre eigene Geldmacht? Das heißt, dass sie die Person sind, die entscheidet und die tut und aktiv ist. Und nicht mehr passiv und sich zurücklässt.
Stimmt.
Ja, also da mal so als Einstieg. Ja, wie kommt man zurück zur Geldmacht? Da ich mich ja schon lange mit dem Thema beschäftige, habe ich da natürlich auch ein paar Sachen, die ich jetzt gerade mal aufgemacht habe. Und zwar vielleicht angefangen mit ein paar Fakten. Rund 1/3 der Frauen in Deutschland verlässt sich bei der Altersvorsorge auf den Partner. Bei Männern tut das nur etwa 1/5. Also das ist diese traditionelle Rollenmacht, dieses Rollenmodell, von dem du gesprochen hast. Das heißt, die finanziellen Entscheidungen liegen lange Zeit beim Partner. Und da jetzt rauszukommen, hat oft mit einer Trennung zu tun. So haben zum Beispiel nach einer Scheidung Frauen im Schnitt 40% weniger Geld zur Verfügung als vorher, während Männer nach der Scheidung nur etwa 7% Einbußen haben. Und bevor jetzt hier wieder irgendwelche Incels um die Ecke kommen und sagen, aber die armen Männer, die müssen doch Unterhalt zahlen, unfassbar viel. Das sind statistische Daten. Also wer der Statistik nicht glaubt, hat selber Schuld.
Ja, ich möchte da bitte auch noch mal festhalten, dass der Unterhalt ja meistens, also nicht meistens, aber doch häufig den Kindern gilt und nicht unbedingt der Frau. Und da muss man sagen, das hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn die armen Männer Unterhalt zahlen müssen, das machen die Frauen doch auch in dem Moment, wo sie die Kinder komplett versorgen.
Und ja meist noch mehr. Die Frau kümmert sich komplett ums Kind, also Zeit, Geld.
Also sie büßt Zeit ein natürlich und oftmals büßt sie auch Geld ein. Also ich gehe stark davon aus. Und insofern ist das natürlich Quatsch, wenn sich Männer da beklagen. Da kann man ja nicht sagen, der arme Mann muss der armen Frau was geben, sondern umgekehrt wird ein Schuh draus. Beide geben den Kindern und die Frau gibt viel, viel mehr, weil sie eben auch noch die Zeit gibt. Aber man muss natürlich hier auch vorher einmal sagen, dass wir hier gerade von sehr klassischen Rollenbildern sprechen. Das gilt nicht für alle, das gilt manchmal auch in homosexuellen Beziehungen. Das möchte ich einmal vorher festhalten. Wir machen es der Einfachheit halber jetzt oft mit Mann und Frau, aber alle Konstellationen sind hier denkbar und werden auch einbezogen.
So, noch ein paar Zahlen. Im Todesfall eines Ehepartners, also ohne Scheidung, bekommen in der Regel dann auch wieder Frauen, zwar Witwenrente, aber meist nur noch 55 bis 60% Rente des Verstorbenen, was selten zum bisherigen Lebensstandard reicht, weil ja schon Rente kaum noch zum Lebensstandard reicht. Ohne eine eigene finanzielle Absicherung stehen viele Frauen im Alter oder nach der Trennung vor erheblichen Problemen, was du jetzt auch schon gesagt hast.
Da habe ich direkt eine Frage. Du hast gerade gesagt, sie bekommen nur noch 55 bis 60% der Rente. Ist das die Witwenrente oder ist das zusätzlich?
Nee, das ist die Witwenrente.
Ah, okay, verstehe.
Das heißt, von der Rente des in der Regel Ehemannes bekommt man dann noch 55 bis 60%. So, also genau, deswegen sind wir hier, weil wir finanzielle Abhängigkeit verringern wollen, weil wir euch wieder in eure Geldmacht bringen wollen, um quasi auch für den Ernstfall vorzusorgen. Nochmal ein bisschen zum Hintergrund. Frauen sind statistisch nicht nur häufiger finanziell schlechter abgesichert, sie sorgen sich auch stärker um ihre Zukunft. Jede zweite Frau fühlt sich für das Alter nicht gut aufgestellt und 71% der Frauen befürchten, ihren Lebensstandard im Ruhestand deutlich einschränken zu müssen. Im Vergleich dazu haben nur 55% der Männer diese Befürchtung. Aber gute Nachricht, dass immer mehr Frauen dieses Thema nämlich angehen und mit dem richtigen Wissen und der Unterstützung quasi ihre Geldmacht wieder erreichen. Und dann quasi im Capivana landen.
Im Capivana?
Das ist die Mischung aus Kapital und Nirvana. Also Nirvana, der Ort des Friedens und der Ruhe. Also man landet dann quasi kapitalmäßig.
Ich will auch ins Capivana.
Ja, eine sehr schöne Wortschöpfung fand ich.
Ja, weil das auch wie Capybara klingt, gefällt mir sehr gut.
Fand ich auch schön.
Ja, Capivana klingt wirklich, als wenn ich so eine Yogi wäre und dann da im Capivana am Ende. Schön, gefällt mir. Da machen wir was draus.
So stelle ich es mir auch vor. Das ist meine Zielsituation. Wenn ihr mit diesem Podcast fertig seid, dann habt ihr erstmal eine ganze Menge zu tun und danach sitzt ihr dann quasi im Capivana.
Ja, das ist die Erleuchtung der Podcast und dann geht's weiter. Dann geht eure Reise mit uns los.
Ja, okay. So, dann erleuchten wir jetzt mal ein bisschen.
Bitte.
Warum haben wir eigentlich Handlungsbedarf? Wir haben die ganzen Gender Gaps, also wir haben den Gender Pay Gap. Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich weniger und arbeiten häufiger in Teilzeit, was sich später in der Rente bemerkbar macht. Das hatten wir auch schon mal tatsächlich, beziehen Frauen aus der gesetzlichen Rentenversicherung im Durchschnitt nur etwa 863 Euro pro Monat, während Männer rund 1295 Euro pro Monat erhalten. Und fast jede dritte Frau bekommt sogar weniger als 600 Euro Rente im Monat. Das ist das Gender Pension Gap, liegt aktuell bei rund 30% Unterschied zugunsten der Männer. Gründe dafür sind natürlich längere Erwerbsunterbrechungen, also durch Kindererziehung, mehr Teilzeit und auch geringere Löhne von frauendominierten Branchen oder aber auch für gleiche Arbeit gibt es weniger Geld. Und auch beim Vermögensaufbau und Investieren gibt es Unterschiede. Nur 20% der Frauen in Deutschland besitzen Aktien im Vergleich zu 43% der Männer. Bei Fonds sind etwas mehr als 30% der Frauen und 47% der Männer, also die besitzen Aktien oder Fonds. Wichtig ist zu erwähnen, dass Frauen oft weniger finanziellen Spielraum haben, was meistens bereits beim Einkommen anfängt, wie schon gesagt. Also Frauen haben durchschnittlich, also ganz klar betont durchschnittlich, etwa 1.000 Euro für zur freien Verfügung, für Sparen, Investitionen, Konsum etc. und haben damit 400 Euro weniger als Männer im Durchschnitt. Die haben nämlich 1.400 Euro. Das sagt der Bankenverband nach einer repräsentativen Umfrage aus 2023.
Das ist wirklich traurig. Aber wenn du jetzt weitererzählst, werde ich bestimmt ganz traurig. Aber vielleicht hilfst du mir aus der Traurigkeit danach ja wieder raus. Gott, oh Gott,
bestimmt,
oh Gott, oh Gott.
Ich muss es aber erst nochmal schlimmer machen,
weil
Mütter in Teilzeit haben nicht wirklich 1.000 Euro pro Monat zur Verfügung.
Nein, natürlich nicht.
So, sie verdienen nämlich durch das meist ungerechte Ehegattensplitting fast gar nichts. Also hier, erste Info, Ehegattensplitting, was sind das eigentlich? Es gibt in Deutschland 6 Steuerklassen. 1 für Ledige, 2 für Alleinerziehende, 3 und 5 sind die Steuerklassen für Eheleute und Steuerklasse 4 auch. Bei Steuerklasse 4 gehen beide Partner in Steuerklasse 4. Das ist dann quasi das gleiche wie Steuerklasse 1. Da hat man dann also nach der Hochzeit das gleiche Netto wie vor der Hochzeit. Macht man meistens, wenn beide ungefähr das gleiche verdienen. Und dann gibt es die Variante Steuerklasse 3 und 5. Das ist so gedacht, dass der Höherverdienende, das ist spätestens, wenn dann Kinder dazu kommen, meistens der Mann, eine geringe Steuerlast hat. Und die Frau, die dann in Steuerklasse 5 landet, hat eine extrem hohe Steuerlast. Also deutlich mehr, als sie in Steuerklasse 1 hätte. Der Gedanke war, dass das gut für die gesamte Familie ist, weil die Frau meist ja eh nur in Teilzeit arbeitet und dann von dem geringen Gehalt ruhig viel Steuern zahlen kann, prozentual. Denn in absoluten Zahlen ist das ja weniger, als wenn beide gleich prozentual besteuert werden würden.
Voll der Trugschluss. Weil das geht ja nur in Beziehungen, die auf Augenhöhe funktionieren. Was, wenn der Mann aber gar nicht will, dass die Frau, das ist ja gemein.
Ja, also genau, das ist der Gedanke. Also es war gut gedacht quasi für die Familienfinanzen, da ist zwar schön, führt aber zu erheblicher finanzieller Abhängigkeit. Und damit oft zu dem Gedanken, ich kann mich nicht trennen, ich habe nicht genügend Geld, eben weil man da in so eine künstliche Abhängigkeit geführt wird. So, über die Gefahren der Teilzeitarbeit und was es da sonst noch für Hürden gibt und welche Ticks und Tricks man da berücksichtigen sollte, haben wir auch aber schon mal eine Folge gemacht, nämlich die Folge 36 zur Teilzeitfalle.
Ja, warum Absicherung für Care-Arbeitende so wichtig ist. Eine sehr gute Folge, eine gut gehörte Folge. Hört noch mal rein, falls ihr sie schon gehört habt, oder hört sie unbedingt, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Genau, wenn ihr da betroffen seid, weil auf das ganze Thema Teilzeit würde ich jetzt im Folgenden gern weniger eingehen, nämlich, wie du schon gesagt hast, wie kommen wir da jetzt eigentlich raus, Teilzeit
Bitte.
Oder nicht? Wie kommen wir wieder in unsere Geldmacht?
Ins Capivana.
Am Ende, genau. So, denn diese ganzen Fakten, die sollen euch nicht entmutigen, sondern zeigen, es gibt objektive Unterschiede. Die Frauen durch gezielte Finanzplanung sich annähern können, aber sie komplett auszugleichen, ist durchaus schwierig, weil einfach das System so gedacht ist, dass es für Frauen schwieriger ist.
Es ist aber hier wichtig, auch nochmal zu sagen, Mädels, macht euch gerade. Dieser Podcast soll euch ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein geben. Macht euch vor euren Männern gerade. All diese Gaps sind Wirklichkeit. Die sind wirklich da. Die kann man nachprüfen. Die wurden wissenschaftlich evidenzbasiert. Die sind ehrlich. Die sind wirklich. Und da könnt ihr selbstbewusst auch eurem Partner gegenübertreten und sagen, schau mal, genau diese Lücke besteht zwischen uns und ich möchte, dass wir da bitte einen Ausgleich finden.
Ja. Bin ich total bei dir. Passt total gut. Weil wenn ihr das jetzt gehört habt, was Anja gesagt hat und denkt, ja, aber, dann kann ich euch sagen, das sind die psychologischen Hürden, denen wir Frauen oft unterliegen. Da geht es um Selbstvertrauen und Anlageverhalten. Genau, wenn man sagt, so, es gibt diese Unterschiede, aber mein Mann meint das vielleicht gar nicht so, das ist dem gar nicht bewusst. Das ist ja für die Familie auch total gut.
Das stimmt bestimmt auch, aber das ist doch kein Argument.
Ja, klar. Und ich glaube, dass es dann trotzdem wichtig ist zu wissen, dass das auch psychologisch bedingt ist. Denn wir Frauen fühlen uns oft unsicher im Umgang mit Finanzthemen. Wie oft habe ich Kundinnen, die sagen, das macht mein Mann bei uns. Wir haben selbst Podcast-Gäste, die sagen so, da kenne ich mich nicht so gut aus, das macht mein Mann. So, und oft ohne Grund. Untersuchungen zeigen, dass es Frauen gar nicht an Können fehlt, sondern in Vertrauen in das eigene Können. So, in Quizfragen zu Zinseszins, Inflation oder Risiko antworten weibliche Teilnehmer zum Beispiel überdurchschnittlich oft mit, ich weiß es nicht. Obwohl sie ohne diese Option häufig die richtige Antwort gewählt hätten. Laut Professor Tabea Bucher-Köhn vom ZEW führt mangelndes Selbstvertrauen zu so großen Unterschieden im Finanzverhalten und Vermögensaufbau. Rund 30% in finanzieller Bildung werden auf fehlendes Zutrauen der Frauen in ihre Finanzkenntnisse zurückgeführt. Die Studien empfehlen daher, Frauen sollten ihr Finanzwesen stärken und mehr Vertrauen in das eigene Wissen haben. Weiterer Punkt ist die Risikowahrnehmung. Also Frauen neigen dazu, Finanzentscheidungen sehr vorsichtig anzugehen, teils aus Angst vor Verlusten. In einer Umfrage gaben 41% der Frauen an, dass fehlendes Wissen über Finanzprodukte ihr größtes Hindernis beim Investieren ist. Oft gepaart mit der Angst, alles zu verlieren. Darüber haben wir auch mit Nicole Gedges gesprochen und da wirklich einen sehr, sehr schönen Podcast gemacht. Das ist Folge
39. Mit Dr. Nicole Pereira-Gedges. Wie erobern sich Frauen ihre finanzielle Souveränität zurück, ihre Geldmacht?
Ja, genau. Da haben wir schon sehr viel drüber gesprochen. Also da jetzt hier nur noch mal kurz erwähnt. Also Frauen wägen länger ab, streuen ihr Risiko breiter und sind, wie gesagt, weniger risikobereit. Aber sie erzielen meist ebenso gute Ergebnisse wie Männer. Eine Studie fand nämlich heraus, dass Frauen im Schnitt eine Rendite von 24,1% erzielen und bei Männern sind es 23,5. So, also das ist kein riesiger Unterschied, aber es widerlegt die Annahme, Männer seien automatisch bessere Investoren. Tendenziell gehen Frauen nämlich auch eher besser mit Geld um, wie manche Studien belegen, weil sie sich oft entscheiden, aus Anlagen, die nicht so gut sind, früher rauszugehen, während Männer das oft halten, weil ich habe mich ja dafür entschieden, da muss ich das bis zum Ende durchgehen.
Ah, ich dachte immer, es ist umgekehrt. Ich dachte immer, Frauen bleiben einfach viel, viel cooler, weil ihnen die Macht des Geldes nicht so wichtig ist wie dem Mann sozusagen. Ah, guck an, ich habe genau gedacht, es wäre genau umgekehrt, aber es ist vielleicht irgendwie.
Jein, aber Frauen sind halt reflektierter und sehen oft, okay, das war eine schlechte Entscheidung und dann nehme ich jetzt lieber den den realisierten Verlust, als dass ich länger drinbleibe und hoffe, es wird doch noch irgendwie besser.
Lieber letzter verbleibender Zuhörer, das hat sie nicht so gemeint. Nicht alle Männer sind nicht so reflektiert wie Frauen. Das hat sie nicht so gemeint. Bleib bitte bei uns.
Ja, aber genau das ist es oft, dass Männer das Dinge denken, Dinge durchziehen zu müssen, weil sie haben sich ja dafür entschieden, während Frauen dann sagen, okay, hier, das war ein Verlust, ich gehe da jetzt raus. Ich habe gerade vergessen, es gibt ein Wort dafür in der Psychologie, wie man dieses Verhalten nennt, aber ich komme gerade nicht drauf. Wenn es jemand weiß, gerne nochmal sagen. So, aber wie kommen wir da jetzt eigentlich raus? Jetzt sind wir immer noch dabei, warum agieren Frauen und Männer da eigentlich unterschiedlich? Und wie und Frauen haben ein Problem und müssen in ihre Geldmacht kommen? Wie kommen wir jetzt dahin? So, ganz konkrete Schritte. Also erstmal müssen die Basics stimmen. Das heißt, es braucht einen soliden finanziellen Grundstein.
Auf den ich zurückfallen kann, wenn was schief geht auch bestimmt. Ein Netz, also vielleicht Versicherung.
So ein Notgroschen, ja, auch, ja, gehören auch dazu. Genau, aber erstmal als allererstes mache ich einen Kassensturz und eine Budgetplanung. Das heißt, ich verschaffe mir einen Überblick über meine aktuelle finanzielle Situation. Wie hoch ist mein Nettoeinkommen? Wie hoch sind die regelmäßigen Ausgaben? Gerne Listen mit fixen Kosten, also Miete, Strom, Versicherungen und auch variable Ausgaben, Lebensmittel. Da vielleicht nochmal mitchecken, wie viel gebe ich wirklich für Lebensmittel aus? Für die meisten ist das ja so ein Daumenwert, der meistens ziemlich daneben liegt, kann ich aus Erfahrung sagen. Und daraus kann man ein Haushaltsbudget erstellen. Es gibt dafür die 50-30-20-Regel. Die besagt 50% des Einkommens für feste Ausgaben, 30% für flexible und Extras und 20% fürs Sparen und Investieren. Mit der ganzen Liste und vielleicht der 50-30-20-Regel, wenn sie dann anwendbar ist, so sieht man dann, wo das Sparpotenzial ist. Viele Frauen unterschätzen anfangs, wie viel sie monatlich für bestimmte Posten ausgeben, wie gerade gesagt. Und so ein Budgetplan schafft halt einfach Klarheit und Kontrolle.
Ich habe eine Zwischenfrage wieder. Würdest du sagen, diese Regel ist immer noch anwendbar? Also natürlich ist immer die Frage, was kann man? Also wie viel geht? Ich glaube nicht, dass eine alleinerziehende Mutter von 2 bis 3 Kindern die so einfach anwenden kann. Also dass da wirklich noch, nee. Aber andererseits wiederum denke ich, dass eine gut situierte, einigermaßen ganz normale mittelständige Familie vielleicht bisschen mehr als 20% also anlegen sollte, beziehungsweise sparen sollte, auch für Rente und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass eine gut situierte Familie mehr machen sollte als 20% für Sparen und Investieren. Was denkst du darüber?
Ja, Altersvorsorge kann auch vorher schon in den 50% sein. Ich finde, die Regel muss man nicht spitz auf Knopf anwenden, ehrlich gesagt. Ich finde, sie gibt eine ganz gute Indikation. Also das wäre vielleicht wie eine grobe Schablone zu sehen, dass man mal guckt, wo stehe ich eigentlich heute? So, wenn ich sehe, ich habe eigentlich 80% für feste Ausgaben und 20% für Flexibles, dann weiß ich, okay, hier habe ich eine Lücke drin. Das kann aber auch sein, dass das einfach aufgrund der Gegebenheiten so ist. Aber ich muss mir erstmal dessen bewusst sein. Also wenn ich sage, mir ist es wichtig, zentral in der Stadt zu wohnen und ich weiß, meine Wohnung ist viel zu teuer und eigentlich sollte ich mir die nicht leisten, aber es ist mir total wichtig, da zu wohnen und ich möchte diese Wohnung nicht aufgeben, dann ist es okay. Dessen muss man sich einfach nur bewusst sein. Und wie du sagst, eine alleinerziehende Mutter wird auch nicht 20% fürs Sparen und Investieren zurücklegen können. Aber auch da einfach mal zu gucken, wie ist es denn heute? Also wie ist quasi jetzt der Stand? Und dann zu gucken, wo kann ich schrauben? Dass ich nicht auf 20% komme, aber vielleicht komme ich auf 5%.
Ja, besser als zu sagen, ich kann nicht. Hast du komplett recht. Also lieber irgendwo anders vielleicht schauen, dass man da ein bisschen einspart und dann doch nochmal 5% irgendwie locker macht. Okay.
Und so hat man diese 3 Kategorien, in denen man sagen kann, okay, die 30% für flexibles Extras, also Urlaub etc., da spare ich vielleicht ein bisschen weniger. Ja, da gebe ich jetzt sehr viel aus, da beschneide ich mich jetzt ein bisschen und schiebe ein bisschen was ins Sparen. Wenn ich aber nur meine gesamten Ausgaben als einen Block sehe, dann sage ich, nee, kann ich nicht reduzieren.
Verstehe ich.
Das heißt, ich muss so aus der BWL kommen, ich muss in die Tiefe gehen und sagen, okay, was sind denn jetzt wirklich Kosten, die fix sind? Also das sind diese 50% für feste Ausgaben. Miete, Strom, Handy, Lebensmittel, Rauchen, Urlaub, Kleidung, Fingernägel, Friseur jeden Monat. Das sind halt alles Dinge, die sind wichtig, die können auch super wichtig sein und man sagt so, nee, ich will aber einmal im Monat ins Nagelstudio.
Klar.
Fein, so, aber es muss einem klar sein, dass das jetzt nichts ist, was zwangsläufig so ist, sondern das ist das, wofür ich mich entscheide, das zu tun. Und wenn ich 20% für Sparen überhaupt gerne, dann gehe ich auch 2-mal ins Nagelstudio. So, wenn das nicht ist, dann vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und es geht einfach nur ums drüber nachdenken. Wie man am Ende die Entscheidung trifft, ist immer eine individuelle Entscheidung. Aber dann weiß ich zumindest, okay, sollte ich eigentlich nicht. so, eigentlich sollte ich das Geld sparen, aber ich habe mich entschieden, ich möchte das dafür ausgeben. Das ist fein. Also ich will da niemanden in irgendwelche Ängste und Zwänge drücken. Am Ende finde ich, ist es immer wichtig, dass jeder seine eigene Entscheidung trifft und diese Entscheidung aufgrund guter Daten, einer guten Basis trifft, und dann ist das fein. Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, Helene, ich möchte keine Altersvorsorge machen, ich möchte lieber zweimal im Monat ins Nagelstudio und ich habe mir das gut überlegt und ich weiß, was das bedeutet und am Ende habe ich weniger Rente, das ist es mir aber wert, dann bin ich die Letzte, die sagt, du bist dumm. So, dann ist es einfach eine fundierte Entscheidung getroffen. So, das ist fein. Ich würde sie anders treffen, aber das heißt ja nicht, dass die Entscheidung so nicht fein ist. Deswegen ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig, quasi da zu schauen und wirklich zu überlegen, wie ist es in meiner Situation? So, ich habe diese 20% fürs Sparen, aber ich will sie gar nicht sparen, ich will lieber mehr in Urlaub fahren. Okay.
Ja, Praxischeck-Frage. Hast du mal so ein digitales Haushaltsbuch ausprobiert? Also ich habe mal mit Text gearbeitet auf dem Konto. Kennst du das Verfahren?
Nee.
Okay, also ja, das kann ich dir ja mal in Ruhe erzählen. Wen es interessiert, der kann das ja jetzt mal googeln. Oder schreibt uns doch und ich beantworte euch die Frage ausführlich. Weil ich mich dann nämlich noch mal ein bisschen mehr damit befasst habe.
Gerne. Also ja, da gibt es bestimmt eine Menge Tools. Ich bin ein Excel-Freund.
Oh,
Ich weiß.
Ich mache gerade das Kreuz. Mich geoutet. Weiche von mir. Okay, ja.
Nicht also ja, ich mache das tatsächlich immer noch ganz gerne in Excel. Verstehe aber, dass das auf jeden Fall mehr Arbeit ist, als wenn man irgendwie mit Tags im Konto arbeitet oder so oder mit Apps. Auf jeden Fall, also am Ende ist da auch wieder nur die Frage des Wie. Das Wichtige ist, dass man es überhaupt so. Erster Schritt, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt, sofern welche vorhanden sind, Schulden zu vermeiden oder abzubauen. Also gibt es noch Kredite, Dispo-Kredite etc. Die sollten auf jeden Fall erstmal priorisiert abgezahlt werden. Also bevor ich anfange zu sparen, muss ich erstmal meine Schulden tilgen. Denn die Zinsen sind meist hoch und belasten natürlich das Budget. Also und keine Angst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Also viele haben irgendwo Schulden, sei es vom Studienkredit bis zum Ratenkauf, bis zu irgendwelchen Jugendsünden, die Klarna-Falle oder sowas. Dinge gekauft und dann auf Ratenkauf und irgendwann nimmt es doch überhand. Wichtig ist auch da, sich einen Plan zu machen, wie man da Schritt für Schritt rauskommt. Denn erst wenn die Schulden unter Kontrolle sind, macht es natürlich Sinn, mehr Geld ins Investieren zu stecken. Und was ich auch schon ein paar Mal Klienten empfehlen musste, ist dann, wenn es sehr große Schulden sind und die finanzielle Situation, sagen wir mal, mehr als 5 Jahre dadurch extrem angespannt ist, dann würde ich immer empfehlen, auch mal eine Schuldnerberatung aufzusuchen und zu besprechen, ob eine Privatinsolvenz in diesem Fall geeignet sein kann, um sich zu entschulden. Denn auch da möchte ich jedem die Angst nehmen. Ich habe da Menschen erlebt, die da unverschuldet reingeraten sind. Menschen, die einfach wirklich nicht mit Geld umgehen können und denen an jeder Ecke noch eine Kreditkarte aufgedrängt wurde mit, ich möchte dieses Ding kaufen, ich möchte diese Sitzecke kaufen, weil sie ist günstig. Ach nein, nehmen Sie noch doch diese Kreditkarte für in Höhe von 4.000 Euro dazu. Ah, dann kann ich mir die teurere kaufen, das ist ja super. Und schwupp waren dann die anderen 3.500 Euro, die man nicht für diese Sitzbank brauchte, aber auch ausgegeben.
Ja, ich wünsche mir sowieso mal einen Gast in unserem Podcast, der mit uns über das Thema Schulden, Schuldenfalle, Schulden abbauen reden kann. Also wir natürlich auch, aber gerade über Schuldnerberatung wissen wir ja jetzt doch nicht so viel.
Ja, finde ich gut. Gute Idee. Genau, also da auch keine Angst haben. Das ist auch nicht mehr stigmatisiert. Ich habe gerade mit einem Kunden gesprochen, für den es, glaube ich, auch eine ganz gute Idee ist, beziehungsweise das einfach eine gute Idee ist, mit dem, es gibt nur einen Schuldner, darüber zu sprechen, zu sagen so, ey, Freunde, lass mal reden. Liebe Bank, ihr sagt, ich soll jetzt hier noch 20 Jahre abzahlen. Ich kann jetzt auch in die Privatinsolvenz gehen, dann zahle ich noch 3 Jahre weniger, als ich heute zahle und dann seht ihr nichts mehr. Also wie können wir uns denn jetzt hier vielleicht einigen? Ja, ich will alles zahlen, aber oftmals ist es halt auch unverschuldet und dann auch Bankenschuld und dann bin ich auch wenig geneigt, einer Bank da jetzt Mitleid entgegenzubringen, ehrlich gesagt. Also wie oft man Menschen in Schulden treibt und dann zu sagen, oh, dann kriegt die Bank gar nicht ihr ganzes Geld. Ja, Pech gehabt. Das haben die oft eh schon abgeschrieben. Also seid da nicht loyal einer Bank gegenüber, die euch quasi bei der nächsten Gelegenheit ins Feuer wirft. Also so falsche Loyalitäten auch gegenüber Versicherungsgesellschaften. Davon würde ich immer dringend abraten, weil die sind euch auch nicht loyal gegenüber. Also wenn ihr den nicht mehr wirtschaftlich seid, dann lassen die euch auch am langen Arm verhungern. Ohne.
Du meinst, wir sind nur eine Nummer für die.
Richtig.
Eine Versicherungsnummer.
Ja. Da steckt nicht der Mensch hinter und das muss doch aber sein. Nein. Also Schema F, wenn das nicht passt, Pech gehabt. Deswegen da keine Loyalität Banken oder so gegenüber. Also ja, und da kann oft die Privatinsolvenz auch einfach ein gutes Mittel sein, um sich wirklich zu entschulden und dann irgendwann mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. So, kleiner Exkurs. Schöner natürlich, wenn wir keine Schulden haben, dann können wir nämlich direkt loslegen. Und da ist dann der erste Schritt der Notgroschen. Also bevor wir in größere Dinge investieren, sollten wir eine finanzielle Reserve aufbauen. Empfohlen wird oft das 3- bis 6-monatige Einkommen, also einen Betrag zurücklegen, der 3 bis 6 Monate der Ausgaben abdeckt. Ich finde, das ist auch wieder ein Richtwert. Ich sage meinen Kunden oft, was fühlt sich für dich gut an? Es gibt Menschen, die haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, die sagen, das ist mir zu wenig. Ja, was ist, wenn Waschmaschine, Auto, Trockner, wenn alles gleichzeitig kaputt geht, dann gerne mehr. Also dann horcht einfach mal in euch rein, welcher Betrag fühlt sich gut an. So, ich habe Kunden, die sagen, das sind 10.000, 15.000 Euro, die muss ich flexibel sofort auf dem Konto liegen haben, dass ich da quasi täglich verfügbar rankomme.
Krass.
So auf dem Tagesgeld.
Das ist wieder ein bisschen arg viel für meinen Geschmack.
Genau, also was ist das persönliche Empfinden? Also auch da wieder ein Richtwert, 3 bis 6 Monate der Ausgaben, mal gucken, wie viel das ist. Und dann meinen sich reinhorchen, passt das oder ist das zu viel oder ist das zu wenig? Und das dann quasi auf ein, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto packen, sodass es dann für unerwartete Ereignisse wirklich zur Verfügung steht. Genau, also dass man da einfach Freiheit hat, also auch wieder ein Stück Geld macht. So, das heißt, dass man sich im Notfall nicht vorschnell ungünstig finanziell entscheiden muss oder dann doch wieder einen Kredit aufnehmen muss etc. Oder dann vielleicht was ein langfristiges Investment verkaufen muss, was jetzt gerade aber ein ungünstiger Zeitpunkt wäre. Also der Notgroschen ist wirklich extrem wichtig. Damit einher geht quasi auch das ganze Thema Liquidität. Also das sollte halt täglich verfügbar sein. Das heißt, es geht um ein Girokonto und dann ein Tagesgeldkonto. Und da würde ich auch immer dafür plädieren, dass man ein eigenes Konto hat. Also ich finde diese Paarkonten, das ist zwar ganz schön, aber ich finde es sehr wichtig, dass jeder Partner, jede Partnerin auch ein eigenes Konto hat. Das heißt, das ist das Geldeingangskonto. Dann gibt es vielleicht ein gemeinsames Konto, von dem dann alle gemeinsamen Ausgaben runtergehen, wie Miete etc. und wo dann beide vereinbaren, wie viel zahlt jetzt eigentlich jeder darin ein. Da sind wir wieder beim Thema Fairness. Wenn beide gleich viel verdienen, kann es fair sein, dass beide das Gleiche einzahlen. Wenn die eine Person viel mehr Care-Arbeit leistet und in Teilzeit arbeitet, als die andere Person, die vielleicht sehr, sehr viel verdient, dann ist es nicht fair, wenn beide das Gleiche anzahlen, sondern dann muss man darüber sprechen, wie das für beide fair sein kann. Dass vielleicht jeder, das war nicht eine schöne Idee, habe ich letztens gehört, jeder zahlt den gleichen prozentualen Anteil ein. Also jeder zahlt 40% des Einkommens darauf ein.
Was hältst du denn von der Idee? Das macht eine enge Freundin von mir. Die lassen alle Einnahmen auf ein Konto laufen und zahlen sich auf ihre eigenen Konten eine Art Taschengeld.
Beide in gleicher Höhe?
Das Taschengeld ist für beide gleich hoch. Also alle anderen Kosten werden von diesem Konto automatisch prozentual bezahlt, weil in dem Fall die Frau in Teilzeit arbeitet, der Mann verdient viel, viel mehr. Und wenn man dann essen geht, hat die Frau in ihrem gleichen Anteil das mitbezahlt. Genau wie alle anderen Kosten, den Urlaub, die Miete, alles.
Ist quasi das Gleiche, nur andersrum gedacht, ne? Also wenn jeder prozentual quasi das Gleiche einzahlt, so, dann geht's, das würde auch gehen, dass man sagt, also das ist fair, weil quasi von der Frau weniger Geld eingeht als von dem Mann und der Großteil oder der prozentual höhere Teil der Kosten ja dann auch vom Mann getragen wird. So, und quasi beide das Gleiche zur Verfügung haben. Ja, finde ich auch eine gute Idee.
Ja, ich fand es nur deshalb fair, weil man nicht immer genau weiß, ob man nochmal essen gegangen ist, ob der Urlaub genau so viel gekostet hat, wie man wollte. Und dann muss man nochmal nachschießen, dann muss man wieder die Prozente ausrechnen von dem, was man nachschießt und so, damit es fair bleibt. Ich fand das ein gutes System.
Ja, wichtig fände ich da, dass beide Zugriff aufs Konto haben und wirklich beide auch eine Karte haben.
Ja,
und
haben beide
sehen,
beide.
Was geht eigentlich auf diesem Konto ein und was
ja, sie
runter.
Müssen ja auch beide überweisen können.
Ja.
Also auch sie müssen ja die Möglichkeit haben, für ihre beiden Kinder, die in dem Fall 2 Kinder, Geld runternehmen zu können, Kleidung kaufen zu können oder was überweisen zu können an den Zahnarzt, eine Rechnung, was auch immer.
Ja.
Also müssen schon beide Zugriff haben, auf jeden Fall. Aber insofern wäre es ja dann eigentlich auch eine ganz faire Sache. Ist natürlich im Falle der Trennung vermutlich dann ganz schön anstrengend auseinander zu klamüsern, obwohl eigentlich so schlimm ist es dann auch nicht. Die haben ja beide ihr Konto. Ja, aber gut, ich wollte es nochmal mit einwerfen, weil ich es ein gutes System fand.
Also im Prinzip ändert man vielleicht dann erstmal die Bankverbindung, wo geht das Gehalt hin? Gibt es immer noch das gemeinsame Konto und dann schaut man, wie man es dann regelt. Im Falle einer Trennung oder dann trennt man es einfach direkt. Aber genau, das sind quasi jetzt erstmal die Voraussetzungen, die wir geschaffen haben, um quasi wieder in die Geldmacht zu kommen. Und jetzt legen wir los mit, wo geht's denn eigentlich hin? Also da, wo wir alle hinwollen, ins Capivana.
Oh ja.
Das heißt, ich muss erstmal Ziele definieren. Während ihr euch euren Notgroschen aufbaut, solltet ihr euch schon mal mit Zielen befassen. Also was wollt ihr erreichen? Vielleicht die Weltreise in 5 Jahren, ein Haus bauen oder kaufen zum selbst drin wohnen oder zum Vermieten, um dann vielleicht im Alter selbst drin zu wohnen. Viele Menschen wollen hohe liquide Mittel haben, einfach weil sie ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, um dann vielleicht einfach das, um das zu haben oder um im Alter viel zu reisen. Ja, das Geld sollte also nicht in Häusern liegen, sondern es soll liquide sein, damit ich reisen kann. Die Möglichkeiten sind da fast unerschöpflich und da kennt ihr alle eure eigenen Ziele selbst am besten.
Ich hätte da tatsächlich eine kleine Frage zwischendurch zu dem Thema. Und zwar muss man sich ja, also als Frau finde ich umso mehr, haben wir ja eben auch bei den Zahlen gehört, überlegen, es gibt ja zwei mögliche Szenarien, wie mein Lebensabend aussieht. Entweder mit meinem Partner, dann würde ich mir vielleicht wünschen, mit ihm ein schönes Haus im Grünen zu haben. Mit ihm gemeinsam habe ich auch immer dahin gearbeitet. Aber was, wenn er dann doch nochmal geht oder ich gehen möchte, dann würde mein Lebensabend vielleicht eher so und so aussehen. Ich persönlich halte viel davon, das hört sich schlimm an, aber das kann man mit seinem Partner ja besprechen, einen Plan A und einen Plan B zu denken. Was denkst du darüber?
Habe ich immer gemacht in meinen Beziehungen.
Ich auch.
Weil ich finde, dass man schon auch in einer Beziehung über eine Trennung nachdenken darf. Und ich hatte mal einen Partner, der immer gesagt hat, so, du kannst doch nicht jetzt schon über eine Trennung nachdenken. Das heißt, du bist eigentlich gar nicht richtig in der Beziehung. Du willst diese Beziehung gar nicht.
Das stimmt gar nicht.
Und das fand ich immer nicht. Und mit dem einen Partner war es dann, also mit meinem langjährigen Partner nach 7 Jahren war es dann tatsächlich vorbei. Und es war, also wir hatten keine Kinder und hatten keine Häuser oder so. Aber es ging schon damit los, wer hat welche Möbel angeschafft. Und ich habe immer gesagt, wir machen es so, dass einer das kauft, den Fernseher, das Sofa, das kauft einer. Und dann ist auch klar, dass es die Person dann behält im Falle einer Trennung. So, das heißt, klar nutzen diesen Fernseher, dieses Sofa auch beide. Und dann kann man auch nochmal darüber reden, ob sich ein Sofa abnutzt und ein Fernseher nicht. Das kann man diskutieren, aber wichtig war immer, dass es einer bezahlt. Und so war es tatsächlich am Ende auch. Also wir haben das so gemacht und am Ende war total klar, wer was mitnimmt. Also diese Trennung war schon schlimm genug, ohne dass wir uns noch darüber zoffen mussten, wer behält jetzt eigentlich was und wie. Sondern das war total klar und das hat es so viel entspannter gemacht. Und wenn jetzt wirklich Immobilien, Aktien, Depots, Kinder dazukommen, dann wird es eh schon noch komplett unentspannt. Von daher finde ich das total gut.
Ich bin komplett bei dir und ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass eine Frau, die mit ihrem Partner für ihn und sie einen Plan B hat, in einer viel glücklicheren Beziehung leben kann, weil beide nämlich freier sind. Also sie sind weniger aneinander gezwungen und gebunden. Also gehen wir davon aus, dass dieses Paar ist so Mittelstand, hat vielleicht 1-2 Immobilien sich sogar erwirtschaftet und sagt dann, hey, wenn was schief geht, kann ich ja in der einen Immobilie wohnen, ne? Und du in der anderen vielleicht oder ne? Oder du bleibst in der Wohnung mit den Kindern oder so. Ich finde das total gut, sowas mitzudenken, weil es ja eigentlich nur bedeutet, guck mal, mein Partner bleibt aber trotzdem bei mir, obwohl er könnte. So, und das ist doch so ein schönes Gefühl. So zu wissen, der ist frei im Gehen. Also ich habe den nicht angebunden, der bleibt nur, weil er nicht anders kann, sondern der bleibt, weil er will. Er könnte auch gehen.
Ja, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, aber ja, stimmt auch. Oder auch einfach, um es halt klar zu regeln. Was passiert denn eigentlich? Also ich finde es, wenn man jetzt wirklich überlegt, eine große wirtschaftliche Entscheidung zu treffen, wie Kinder.
große wirtschaftliche Entscheidung wie Kinder.
Wobei ich das nehme ich zurück, da ist man dann am Ende auch sehr emotional in Trennung und so, wie wir immer wieder sehen. Also nehmen wir das Beispiel, das Paar hat gemeinsam eine Wohnung gekauft, die ist vermietet. So, und jetzt kommt es zu einer Trennung. Also was passiert jetzt eigentlich? Und es findet es nicht schlimm, das im Vorfeld schon mitzudenken.
Ich auch
also
nicht.
Zu sagen, okay, wir kaufen jetzt diese Wohnung gemeinsam und jeder schießt da Geld rein und wir zahlen das vielleicht dann auch von dem gemeinsamen Konto oder zahlt es nur eine Person. Auch da wieder zu sagen, so wir stehen zwar beide vielleicht irgendwie im Grundbuch, aber nur Person X zahlt. Das heißt, Person X bekommt es dann auch, das dann auch noch vielleicht mal vertraglich festzuhalten, wenn es um solche Dinge geht. Also das einfach schon mitzudenken und zu sagen, ja, wir zahlen das beide gemeinsam, aber warte mal kurz, was machen wir denn eigentlich, wenn wir uns trennen würden? Und dann ist es ja einmal, und man kann sich doch, ich weiß gerade gar nicht, wer das gesagt hat, da hatten wir auch einen Podcast-Gast, die das gesagt hat, dass man sich in so einem Moment noch viel unemotionaler darüber unterhalten kann, als wenn es dann wirklich soweit ist. Also im Vorfeld überlegt man, was wäre eine gerechte Verteilung, wie möchte man es haben? Und der eine sagt, ich wollte eh nie diese Wohnung, ja, nimm du die ruhig. So, und dann zahlst du mich vielleicht aus.
Das wäre, wenn euch das interessiert, das ist eine ganz kluge, weise Frau, die sehr viel auch über Trennung mit uns spricht. In Folge 9, Heike Ingwersen-Hermann, Sprechen statt Streiten im Familienrecht.
Genau, das ist quasi, dass man in so einem Moment das noch total emotional machen kann und einfach fair und auf Augenhöhe und gleichberechtigt darüber reden kann, weil man einfach nicht darüber reden kann, weil es dann noch so weit weg ist und man ja davon ausgeht, dass es eh nie passieren wird. dann ist es ja eine rein hypothetische Überlegung.
Also es gibt so viele gute Gründe, dass man mit seinem Partner in beide Richtungen Plan B und Plan A hat. Und Plan A ist der Wunschplan von allen, keine Frage, das ist der Traum aller. Aber Plan B mitzudenken und mitzuplanen ist wirklich eine gute Idee. Und also wir beide sind damit offensichtlich gut gefahren und ich habe so viele Frauen kennengelernt, Helene, und du bestimmt noch fünfmal mehr, die gesagt haben, ich kann mich nicht von meinem Partner trennen, aber ich würde gerne. Und das führt dann aber zu Hass. Und Hass und Zusammenleben ist echt eine ganz blöde Konstellation. Und ich glaube sogar, dass Hass auch, also dauerhafter Hass und Streit zu Krankheiten führt. Und wo wollen wir denn hin? Ja, also das wollen wir doch alle.
Da bin ich ganz bei dir. Genau, zurück zu den Zielen. Also wir gucken jetzt wieder nach vorne. Wir haben jetzt das Ziel definiert. Und jetzt kann man dann konkret planen. Also wie viel Geld brauchst du denn für die Weltreise? Wann soll sie stattfinden? Also ich brauche 20.000 Euro in 5 Jahren. Wie lange willst du das Haus abbezahlen? Und wie hoch kann die Rate sein, die du monatlich zahlen kannst? Daraus ergibt sich nämlich schon der Kaufpreis, den die Wohnung oder das Haus maximal kosten darf. Also welche finanziellen Möglichkeiten habe ich? Beim Sparen für die Altersvorsorge ist es ein bisschen schwieriger, aber dazu kommen wir gleich. Generell ergibt sich nämlich aus dem Ziel auch schon, welche Form des Sparens überhaupt in Frage kommt. Wenn ich das Geld jetzt in 1 bis 3 Jahren brauche, dann sollte man nur aufs Tagesgeld oder vielleicht noch auf Festgeldkonten sparen. Denn alle anderen Formen haben ein zu großes Risiko, dass gerade zu dem Zeitpunkt, wenn du das Geld brauchst, also für diese Weltreise in 5 Jahren, die Kurse von Aktien beispielsweise schlecht stehen und du dann mit Verlust aus der Anlage gehst. Das heißt, das sollte dann wirklich sicher Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto sein. Wenn jetzt dein Sparziel einen Zeitrahmen von 5 bis 7 Jahren hat, dann kannst du in Anleihen, also Kredite von Staaten oder Unternehmen oder vielleicht auch Mischfonds investieren. Ein Mischfonds besteht aus Aktien, also wirklich, wo man Unternehmensanteile kauft, oder aber auch Anleihen, also quasi diese Kredite. Also als Beispiel, ich kann von VW eine Aktie kaufen, ich kann aber auch eine Anleihe von VW kaufen, dann bin ich quasi der Kreditgeber von VW. Das heißt, ich leihe ihnen quasi ein bisschen meines Geldes und die sagen mir, was sie mir dafür an Zinsen zahlen. Entweder jährlich oder am Ende, also quasi 100 Euro Anleihe und dann gibt es 3% Zinsen. So, diese Anleihen haben meist weniger Rendite, also bei Aktien sind wir ja schon von höheren, bei Krediten sind es eher geringere Renditen, vielleicht 2, 3, 4%. Dafür schwanken die aber auch weniger, weil ich ja weiß, ich kriege jeden Monat oder ich kriege jedes Jahr 2% und am Ende kriege ich das ganze Geld wieder, dann sind die quasi sicherer als Aktien, aber auch weniger schwankungsstark. So, das ist dann quasi was für die mittlere Frist, also 5 bis 7 Jahre geeignet ist. Und wenn das Sparziel größer als 7 Jahre ist, wie jetzt gleich in der Altersvorsorge, dann sind Aktien, ETFs oder auch Aktienfonds sinnvoll. So, das heißt, wir haben jetzt festgelegt, was ist das Ziel? Wie kommt man dahin? Ja, wie kommt man dahin? Leider noch nicht ganz. Was ist das Ziel? Was brauche ich konkret? Und dann geht's jetzt weiter. Nehmen wir mal die Rentenlücke. Das ist, glaube ich, so das größte Thema oder auch das Zentrale, gerade für Frauen. Also aufgrund von Teilzeitarbeit, Babypause und längerer Lebenserwartung. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Frauen werden im Schnitt nämlich älter als Männer. Und sind stärker von Altersarmut bedroht, wenn sie da nicht gegensteuern.
Und geraten öfter in Pflege.
Ja, weil sie älter werden und die Männer früher sterben, genau.
Dazu haben wir uns demnächst mal einen Gast eingeladen. Der kommt dann in Folge 47, die erscheint am 14. Oktober. Das ist die Folge zur Pflege. Das wird auch ganz spannend.
Wir haben auch, also ich will jetzt hier nicht nochmal auf alle Formen der Rentenversicherung eingehen. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht.
Das ist absolut so. Das ist nämlich Folge 38, warum du auf keinen Fall einfach nur auf deine Rente warten solltest.
Genau, da haben wir uns die verschiedenen Formen der Altersvorsorge angeguckt. Und wichtig ist auf jeden Fall, ergänzend zu dem, was wir da in der Folge schon gesagt haben, dass es wichtig ist, sich erstmal seine Rentenlücke auszurechnen. Also wie viel Rente hätte ich denn gerne eigentlich, wenn ich mit 67 in Rente gehe? Bei den meisten ist es ungefähr das, was sie heute netto haben, weil man sagt, ja, das ist ein ganz guter Lebensstandard. Oder manche sagen auch, okay, ein bisschen weniger, weil ich weiß, dann werde ich weniger Geld haben. Auch okay. Genau. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Geld müsste man denn dann heute zurücklegen, um dann im Alter diese Rente monatlich zu bekommen. So, das ist erstmal der wichtigste Punkt. Dafür braucht man das, was gibt's heute an Altersvorsorgeverträgen, also was ist schon da, wie viel Geld kommt aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann kann man diese Rentenlücke berechnen und dann gibt's verschiedene Formen in der Altersvorsorge, wie man diese Lücke schließen kann. Da würde ich euch gerne tatsächlich in die andere Folge schicken. Das ist nämlich recht umfangreich. Das sprengt heute ein bisschen unseren Rahmen. Wichtig ist noch, wenn wir wie heute jetzt oft über Trennung sprechen, dass ihr bedenkt, dass Rentenansprüche übertragen werden. Also wenn ihr verheiratet wart und in Scheidung seid oder schon geschieden seid, gibt es den sogenannten Versorgungsausgleich. Bei dem werden Rentenanwartschaften geteilt. Das heißt, die Frau soll davon profitieren, dass der Mann ja mehr verdient hat und damit auch eine höhere Rentenanwartschaft erwirtschaften konnte. Aber das ist nicht so viel, wie man vielleicht denkt. Ein Beispiel, also nach 10 Jahren Ehe mit einem durchschnittlich verdienten Mann bekommt die Frau knapp 165 Euro Rente pro Monat vom Mann übertragen. Also das ist jetzt nicht so besonders viel. Da nur noch mal kurz der Hinweis, das hatten wir auch in einer der letzten Folgen, dass Erziehungszeiten in der Rente anerkannt werden können. Pro Kind, das nach 1992 geboren ist, kann eine Frau 3 Jahre Erziehungszeit in der Rentenversicherung beantragen und bekommt damit dafür 3 Rentenpunkte. Ein Rentenpunkt ist im Schnitt ungefähr eine Rente von 30 Euro jeden Monat. Also pro Kind kann man sich quasi 90 Euro Rente dazu bekommen. Das ist nicht automatisch in der gesetzlichen Rentenversicherung verankert. Das muss man separat beantragen. Genau, also den Link, wo ihr die Dokumente findet, den findet ihr in unserem Linktree. Der ist in den Shownotes. Für alle Mütter da draußen, also auf jeden Fall beantragen. Kann man auch am Ende zur Rente noch machen. Und die Deutsche Rentenversicherung hat wirklich gute Rentenberater, die das auch immer sagen und auch wissen. Aber je früher man es gemacht hat, desto safer ist man. Wichtig ist da auch in der Altersvorsorge noch, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Also nicht nur die gesetzliche Rente oder nur die Ehe.
Die Ehe. Das ist schön, dass du die mit aufzählst.
Genau.
Setz alles auf eine Karte. Diese Karte ist mein Mann. Alles auf ein Pferd und das Pferd ist der Mann.
Sehr genau. Gut. Also da wirklich gucken, was macht Sinn auch an staatlichen Angeboten. Also wirklich für Alleinerziehende mit 1, 2, 3 Kindern ist Riester wirklich eine tolle Option, weil staatlich gefördert wird, was für die Rente zu machen. Viele Arbeitgeber haben einen hohen Arbeitgeberzuschuss. Das heißt, da ist auch die betriebliche Altersvorsorge eine wirklich gute Idee. Und dann vielleicht selbst noch was zu machen, entweder über Rentenversicherung, über eine private Rentenversicherung oder aber auch über das ganze Thema selbst sparen und investieren, wo wir jetzt im nächsten Schritt drauf kommen. Also auch das ist möglich zu sagen, so, ich spare jetzt und eigentlich ist das Ziel meine Rente. Vielleicht brauche ich es aber auch vorher für die Weltreise. Ich guck mal, auch total fein. Also das kann ich fürs Alter auch immer noch nehmen. Hat dann so ein paar steuerliche Vor- und Nachteile. So, das muss man sich halt einfach angucken. Was ist einem da wichtiger? Die Flexibilität oder zu sagen, nee, ich möchte dann im Alter Steuern sparen. Dann kann es vielleicht die Rentenversicherung sein, da einfach nochmal durchzuschauen. Ja, aber da nicht zu sagen, es ist das eine, ich mache jetzt nur Immobilien, sondern wirklich zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es und wo kann ich wirklich maximal Förderung auch mitnehmen. Dann hat Altersvorsorge immer ganz viel mit Sparen zu tun. Also egal, ob ich jetzt eine Rürup-Rente mache oder eine betriebliche Altersvorsorge oder Riester oder die private Rente, da ist es immer eine gute Idee, das auf Basis von Aktien und ETFs zu machen. Das heißt, ich habe einfach eine lange Zeit. Also für die Rente habe ich im Optimalfall noch 20, 30, 40 Jahre Zeit, bis ich in Rente gehe. Das heißt, der Zeitraum ist einfach so lang, dass es sich lohnt, in Aktien oder ETFs oder Aktienfonds zu investieren, weil ich einfach ein paar Krisen mitnehmen kann. Ja, also jetzt gerade Anfang des Jahres sind die Kurse in den Keller gerauscht, weil Trump seinen Zollkrieg vom Zaun gebrochen hat. So, da sind die Kurse in den Keller gerauscht. Das ist mir aber total egal, wenn ich in 30 Jahren in Rente gehe, weil in 30 Jahren werden die Kurse auf jeden Fall wieder anders sein. Das heißt, diese ganzen Aufs und Abs an der Börse, die kann ich da ganz gut mitnehmen und kann mich im Zweifel sogar nochmal günstig einkaufen. Also wenn die Kurse im Keller sind, kaufe ich vielleicht nochmal Anteile nach. Die sind nämlich gerade günstig. Das ist eine gute Idee, denn diese Anteile machen dann halt ganz schnell Gewinn. Das ist der Grund, warum es Sinn macht, langfristig in Aktien oder Fonds zu investieren. Weil ich habe einfach noch eine lange Zeit und die Rendite ist einfach in dieser Form der Anlage am höchsten. Generell soll meine Rendite eigentlich immer über der Inflationsrate liegen. Das habe ich jetzt gerade vielleicht aktuell auf dem Tagesgeldkonto nicht. Also wenn ich weiß, ich brauche in einem Jahr das Geld, dann bekomme ich vielleicht keine 2-3% auf dem Tagesgeldkonto, sondern dann nehme ich weniger in Kauf, aber habe das Geld dann halt wirklich dann da. Über Inflation.
Also du meinst, ich habe es dann liquide zur Hand.
Genau. Also es ist dann noch da. Es ist dann zwar, wenn wir die Inflation betrachten, also das ist ja eine Geldentwertung, also Dinge werden jedes Jahr teurer. Das heißt, heute zahle ich vielleicht 2 Euro für einen Liter Milch und nächstes Jahr sind es schon 3. Ich habe aber immer noch 2 Euro auf dem Konto liegen. Das heißt, mein Geld hat an Wert verloren. Das meint die Inflation. Eigentlich wollen wir natürlich investieren über der Inflationsrate, damit wir einen wirklichen Zuwachs haben. Weil wenn ich jetzt 2-3% Rendite mache, dann gleiche ich quasi nur die Inflation aus. Ich habe heute 2 Euro für die Milch, nächstes Jahr kostet sie 3, dann habe ich 3 Euro. Das heißt, ich kann immer noch einen Liter Milch kaufen, aber wirklich auch immer nur den Liter, den ich heute auch schon kaufen könnte. Und da sind einfach Aktien oder auch gegebenenfalls Immobilien, das muss man sich anschauen, die beste Option. Denn da haben wir durchschnittlich Renditen von 6-8%.
Also über der Inflationsrate.
Deutlich, ja. Höher würde ich auch in der Erwartung nicht gehen. Also 6% sind da konservativ gedacht und 8% schon ein bisschen offensiv. Es gibt auch Jahre, da macht man 14-15% Rendite. Es gibt auch Jahre, da macht man 3%. So, und im Mittel würde ich da immer, also halte ich alles, was über 6-8% genannt wird, einfach für unseriös. Also jemand, der sagt, komm zu mir, ja, mit mir machst du jedes Jahr 10% Rendite, halte ich nicht für seriös. Weil das sind einfach Dinge, die den Markt beeinflussen, die wir nicht beeinflussen können. Also wenn da jetzt Corona 3.0 kommt, dann ist das schön, dass ich so angelegt habe. Das ist aber dann für mein Portfolio, trifft das dann an ganz anderen Stellen. Es gibt immer mal wieder sehr, sehr gute Jahre und dann gibt es sehr, sehr schlechte Jahre. In Summe 6-8%, alles darüber hinaus, ist unseriös, wer sowas verspricht. Es gibt 2 Grundprinzipien, bevor wir jetzt zu den spezifischen Produkten kommen. Das ist, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, Diversifikation oder nicht alle Eier in einen Korb legen.
Ah, okay, gut, danke für die Übersetzung. Diversifikation, okay. Und Anja so, Hilfe, warum habe ich was verpasst? Worum geht's?
Genau, ja. Also das Geld breit zu streuen, das, was wir schon gesagt haben, vielleicht in Immobilien oder aber auch in Aktien, dass man nicht nur Aktien von VW kauft, sondern noch von verschiedenen anderen Unternehmen.
VW ist ein gutes Beispiel.
Dass man vielleicht auch Anleihen dazu nimmt, ja, dass man ja Aktien kauft, aber auch Anleihen, wo man Kredite hat, wo man das quasi ausgleichen kann. Weil wenn ich kurzfristiger Geld brauche, dann habe ich da noch was, was ich verhältnismäßig sicher verkaufen kann, etc. Genau, so kann ich nämlich Verluste einzelner Teile auffangen. Also wenn jetzt die VW-Aktie in den Keller rauscht und ich habe aber noch Aktien von Bayer und wir haben gerade einen Impfstoffnotstand, dann
ja, gleicht sich das aus, ja.
Geht die Bayer-Aktie nach oben und die VW-Aktie geht nach unten und in Summe habe ich aber nichts verloren.
Diversifikation, alles klar. Gut erklärt.
Danke. Und der zweite Punkt ist der Zeithorizont. Das habe ich auch schon gesagt, das Geld sollte möglichst lange entbehrt werden können. Das heißt, ich brauche es nicht. Also wenn ich jetzt heute an der Börse anlege und sage, in 3 Jahren auf den Tag genau brauche ich dieses Geld wieder.
Für die Weltreise zum Beispiel.
Genau, dann ist eine Anlage an der Börse wirklich blöd. Weil ich keine Ahnung habe, wie in 3 Jahren an diesem Tag die Börse steht. Mhm. So, das heißt, kann sein, dass ich dann hinkomme und sage, ich will jetzt mein Geld. Mist, Trump hat den nächsten Zollkrieg vom Zaun gebrochen. Die Kurse sind gerade total im Keller. Und ich habe jetzt auf einmal weniger Geld, als ich vielleicht sogar eingezahlt habe. Brauche ein bisschen Geduld. So, wenn ich sagen kann, ja, okay, dann warte ich noch mal 2 Monate. Dann kann es sein, dass schon wieder ganz anders aussieht. Mhm. Oder ich habe vielleicht schon 2 Monate vorher geguckt und gesagt so, ah, okay, nehme ich schon raus. Nee, blöd. Ja, also an einem fixen Zeitpunkt Geld zu brauchen, da ist eine Investition an der Börse generell immer eine doofe Idee.
Okay.
Und auch einfach sagen zu können, ich lasse das da mal eine Zeit liegen. Also ob es dann jetzt wirklich dauerhaft in der Aktie, in dem ETF liegt, sei mal eine Sache. Aber es kann da liegen. Ich schiebe es vielleicht von einem in den anderen ETF. So, aber es kann da einfach liegen bleiben und in Ruhe den Zinseszinseffekt erwirtschaften. Dann noch kurz, wer das noch nicht gehört hat, Zinseszins bedeutet, dass ich quasi Zinsen bekomme auf mein Geld, also ich lege 100 Euro an und ich bekomme 10% Zinsen, das heißt, ich habe 10 Euro bekomme ich jedes Jahr, die kann ich entnehmen, das heißt, es liegen immer 100 Euro und diese 10 Euro, die ich bekomme, gebe ich aus. Ich kann diese 10 Euro aber auch liegen lassen, das heißt, ich bekomme im ersten Jahr 10% Zinsen auf 100 Euro, im zweiten Jahr bekomme ich 10% Zinsen auf 110 Euro. Also ich bekomme jetzt nicht mehr 10% Zinsen, sondern 11. So, und im nächsten Jahr bekomme ich dann 10% Zinsen auf 121 Euro, kommen schon 12 Euro Zinsen. Das ist der Zinseszinseffekt.
Das hattest du mir schon mal erklärt, das hatte ich nämlich vorher so überhaupt nicht gewusst. Super spannend und wichtig.
Gerne. Und das sind so die kleinen Sachen. Das sind, glaube ich, vielfach kleine Dinge, wo sich Frauen dumm fühlen, weil sie glauben, das nicht verstanden zu haben, das aber eigentlich doch verstanden haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, das nochmal nachzufragen. Da auch nochmal gesagt, es gibt keine dummen Fragen, was das angeht. Fragt eure Freundin, fragt eure Familie, fragt eure Männer. Vielfach würde ich behaupten, dass die es auch nicht wissen. Und guckt nach, ja, googelt ChatGPT, nach ChatGPT vielleicht nochmal googeln, weil ChatGPT halluziniert ja auch.
Ja, oder ChatGPT um Quellen bitten und diese Quellen prüfen.
Genau, also Podcasts hören. Wir haben es, glaube ich, in ganz vielen Podcasts auch drin. Es gibt Blogs zu dem Thema.
Aber auch in unseren Reels auf Social Media klären wir dazu ganz viel auf. Wir haben auch ein Reel über den Zinseszinseffekt gemacht. Deswegen folgt uns auch ruhig auf unseren Social Media Seiten. Ihr findet uns da unter unserem Firmennamen, nämlich Verwendo. Wir machen da ganz, ganz viel Aufklärung und finanzielle Bildung für Frauen, für junge Menschen. Also schaut da mal rein. Und wir versuchen das auf eine humorvolle Art und Weise euch rüberzubringen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like oder noch besser ein Follow da lasst. Also, ich habe jetzt verstanden, dass die Zinseszinsregel das gleiche ist wie die Abseitsregel im Fußball. Wir verstehen sie am Anfang nicht. Wenn wir aber nachgefragt haben, verstehen wir sie oft besser als die
genau.
Männer.
Genau. Und dann sind wir quasi schon in den Formen. Also, was ist eigentlich eine Aktie? Eine Aktie ist ein Unternehmensanteil von einer bestimmten Firma. VW hatten wir jetzt als Beispiel ein paar Mal. Ich kaufe mir eine VW-Aktie, die wird zu einem gewissen Preis an der Börse gehandelt. Ich kaufe eine Aktie. Das heißt, mir gehört ein Anteil am VW-Konzern, ein kleiner. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Aktien es überhaupt gibt. Also angenommen, es gibt 100.000 Aktien und ich kaufe eine. Da gehört mir ein Hunderttausendstel dieses Unternehmens. Damit geht gewisse Rechte und Pflichten einher. Also ich habe quasi ein Stimmrecht auf der Versammlung der Hauptaktionäre.
Schon ab einer einzigen?
Ja, also im Prinzip wird dann ja summiert. Es gibt dann Leute, die haben viele, aber ich habe eine Stimme. Also quasi für ein Hunderttausendstel kann ich stimmen. Die hat eigentlich erst dann wirklich einen Wert, wenn ich sie wieder verkaufen will. Also ich kaufe die heute für 20 Euro, dann geht der Kurs immer rauf und runter, rauf und runter. So, das ist überhaupt nicht schlimm. Auf meinem Konto an sich verändert sich nichts. So, mal hat die einen Wert vielleicht von 100 Euro, denke ich, toll, jetzt bin ich reich. Und am nächsten Tag geht sie wieder runter auf 20, denke, toll, wie gewonnen, so zerronnen. Aber im Prinzip habe ich gar nichts gewonnen. Ich realisiere den Gewinn nämlich erst, wenn ich diese Aktie wieder verkaufe. Also wenn ich bei 100 Euro sage, toll, 100 Euro, super, ich verkaufe diese Aktie jetzt, dann habe ich aus meinem Beispiel 80 Euro Gewinn gemacht. Bis dahin ist überhaupt nichts passiert. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es verkaufe, habe ich zwar immer diese Kursschwankungen und sie geht rauf und runter, aber erst in dem Moment, wo ich es liquidiere, habe ich wirklich einen Gewinn oder einen Verlust erzielt.
Ja, habe ich so einen Leitsatz neulich in einem anderen Podcast gehört, da sagte jemand, nur wer verkauft hat verloren.
Vielfach ja, weil viele dann in so Phasen wie jetzt gerade die Trump-Geschichte dann verkaufen, weil sie denken, oh Gott, die Märkte. Und deswegen rauschen ja die Märkte auch in den Keller, weil die ersten fangen an zu verkaufen. Dann sinkt der Kurs weiter und die anderen haben gesagt, so, wow, wenn es unter den Kurs geht, dann verkaufe ich auch. Und dann verkaufen die wieder, der Preis verfällt weiter. Dann kommen die nächsten und sagen, wow, unter dem Kurs wollte ich auch verkaufen und verkaufen dann. Und dann ergibt sich quasi diese Talfahrt, wie man das oft in Börsencharts so sieht. Genau, und wenn ich dann quasi an dem Zeitpunkt verkaufe, dann ist es doof, weil dann verkaufe ich vielleicht mit Verlust oder aber zu einem geringeren Wert als vielleicht noch vor 3 Tagen. Und richtig klug wäre es jetzt, wenn man das vorhersehen könnte, wenn der Kurs ganz unten ist, sich dann wieder einzukaufen und zu sagen, hey, super, ich habe für 80 Euro verkauft, jetzt liegt der Kurs bei 20, das ist ja mega. Vorher hatte ich eine Aktie, die hatte einen Wert von 80 Euro. Jetzt kaufe ich quasi 4 Aktien für 80 Euro, das ist ja mega.
Ja, verstehe. Mhm.
Also deswegen macht es Sinn, wenn die Kurse unten sind, zu kaufen. Das Problem ist natürlich immer nur, dass wir nicht wissen, wann die Kurse ganz unten sind. Also wenn ich mich jetzt einkaufe für
kann's noch ein bisschen runtergehen.
20 Euro, kann es noch weiter runtergehen. Ich denke, hätte ich noch ein bisschen gewartet. Aber auch das ist wieder nur ein Problem, wenn ich dann für 10 verkaufe. Wenn ich jetzt einfach warte noch ein paar Monate und irgendwann ist sie wieder bei 30, dann habe ich quasi da schon einen Gewinn gemacht, wenn ich dann verkaufen würde.
Verstehe, ja.
Genau, das sind Aktien und die kann ich jetzt zusammenfassen, entweder in Aktienfonds. Das hat dann ein aktives Management. Also da ist dann eine Fondsgesellschaft, die sagt, okay, wir gucken uns die besten deutschen Aktien an und schauen sich dann mal besser, mal schlechter die Unternehmen an. Das hängt je nach Fonds. Manche sagen einfach, oh, wir wollen ein Telekommunikationsunternehmen. Ah, guck mal, Telekom, super, nehmen wir. Und manche gucken sich die Unternehmen wirklich in der Tiefe an und sagen, okay, wie geht's denen denn wirtschaftlich? Wo geht denn der Markt hin? Was ist denn das überhaupt für ein Markt? Wie entwickelt der sich? Ah, alle haben 5 Telefone. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Also der Markt geht zurück. Und entscheiden dann auf Basis des Marktes und der wirklich ganz konkreten Unternehmensdaten, ob sie in dieses Unternehmen investieren wollen. So, und das machen die dann. Pro Fonds sind da so 50 bis 150 verschiedene Aktien, also Firmen drin, wo jemand gesagt hat, das Unternehmen kaufen wir, das haben wir geprüft, das kaufen wir auch, das haben wir geprüft, kaufen wir nicht. So, dann habe ich quasi einen Fonds. Der Vorteil an Fonds ist, dass es ein Fondsmanagement gibt. Das heißt, da sitzen Leute, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen und sagen, der Markt entwickelt sich gerade schlecht oder der Markt ist gerade schlecht, vielleicht gehen wir auf einen anderen Markt. Hat aber auch den Nachteil, dass da Menschen sitzen, die müssen bezahlt werden. Das heißt, diese Fonds haben höhere Kosten. Weil, wie gesagt, da sitzen Menschen, die müssen bezahlt werden. Und natürlich, je besser der Fonds performt, desto besseres Management hat man auch. Und ein besseres Management verdient mehr Geld. So, das ist der Nachteil an Fonds. Auf der einen Seite hat aber, wie gesagt, den Vorteil, dass da aktiv Menschen sitzen. Das, was seit einigen Jahren in aller Munde ist, sind ETFs. ETF steht für Exchange Traded Fund. Das ist quasi wie ein Fonds, nur dass da keine Menschen sitzen, die entscheiden, worin investiert wird. Das entscheidet nämlich der Index. Also es gibt quasi einen Index, den man auswählt, wie zum Beispiel den DAX. Als einfaches Beispiel. Dann sagt man, okay, der DAX ist doch ein toller Index. Ich kaufe jetzt oder ich programmiere da ein System, das kauft die Anteile der Unternehmen, die im DAX sind, so nach, wie sie in ihrer Bewertung auch im DAX vertreten sind. Also angenommen, Bayer hat quasi von den Unternehmenswerten im DAX einen Wert von 5%. Dann gucke ich, dass in meinem Fonds von den 100.000, die ich investiere, auch 5% bei Bayer liegen. Das hat den Vorteil, dass da keine Menschen sitzen, sondern das macht ein System, das kauft quasi diese Anteile nach. Das heißt, die Kosten sind extrem günstig. Das hat aber den Nachteil, dass da keine Menschen sitzen und sagen, oh, Bayer, warte mal, ist das nicht mit Monsanto und Düngemittel und wie wird denn das da so weitergehen? Weiß man nicht so genau. Also ist das überhaupt klug, gerade Bayer zu kaufen? Weiß ich nicht. So, da sitzt halt niemand, der das sich mal anschaut und da irgendwie eine Entscheidung trifft, sondern das wird einfach nachgekauft, weil es ist im Index drin. So, und da sind je nach ETF deutlich mehr drin, weil das ja ein System ist. Da muss ja niemand prüfen, was das für ein Unternehmen. Das heißt, in vielleicht einem der größten ETFs, also so der Klassiker ist ein ETF auf den MSCI World. Das ist quasi der weltweite Index. Das sind die 1500 größten Unternehmen der Welt. Das wäre so der breitest gestreute. Ja, da habe ich die ganze Welt drin. Das sind die 1500 größten Unternehmen der Welt, die da drin sind. Da kann ich einen ETF kaufen. Dann bin ich quasi bei denen investiert. So, das heißt, ich habe da aber keinerlei Handlungsmöglichkeit. Also die 1500 sind da halt drin. Um jetzt vielleicht nochmal die Kurve zu kriegen zu unserem Thema Nachhaltigkeit. Es gibt auch nachhaltige ETFs. Das heißt aber nicht, dass die wirklich nachhaltig sind, sondern da wird oft nur geguckt, okay, in diesen 1500, was sind denn jetzt größten Sünder oder so wir sagen, wir nehmen einfach Atomenergie, Öl und Rüstung raus. Zack, dann werden die rausgeschmissen, die 40 Unternehmen und dann hat man die 1460 anderen noch drin. Aber da findet auch wieder keine Prüfung statt, ist das jetzt gut oder ist das wirklich nachhaltig? Ist Tesla nachhaltig?
Kann man sich drüber streiten? Ja, ich verstehe. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja.
Genau, also das heißt, das sind immer alles systemgeleitete Dinge. Wie gesagt, der Vorteil ist, dass die extrem günstig sind. Nachteil ist, dass man keinerlei Handlungsmöglichkeit hat und dass da keiner eingreift. Also jetzt, nachdem, also diese ganzen ETFs auf den MSCI World beispielsweise oder auf sehr, also der MSCI World ist sehr USA-lastig. Das heißt, ein Großteil der größten Unternehmen der Welt sitzt in den USA. So, die sind jetzt sehr betroffen von diesem Zollkrieg etc. und dem, was da in Amerika passiert. Das heißt, sie sind sehr in den Keller gerutscht. Während zum Beispiel europäische Indizes eigentlich gerade ziemlich gut dastehen. Weil alle sagen, Amerika, weiß ich nicht, was da passiert, lass mal lieber in Europa investieren. Fonds haben da wiederum den Vorteil, dass da halt jemand sitzt und prüft und sagt, Tesla vielleicht jetzt eher nicht, lassen wir mal noch drin, aber investieren wir nicht neu. Warum auch immer. Genau, aber das sind so die drei großen Möglichkeiten. Also ETFs, Fonds oder einzelne Aktien. ETFs und Fonds geht immer. Die sind ja, wie gesagt, schon breit gestreut. So ein ETF bis zu 1500 Unternehmen. Kein Problem. Bei einem Fonds, wie gesagt, höhere Kosten. Da muss man sich vielleicht auch nochmal mit dem Fonds beschäftigen. Ist das jetzt wirklich ein guter oder nicht? Wie investieren die denn? Sagen die, Telekommunikation, welcher ist mir egal? Oder sagen die, nee, wir nehmen die Fonds wirklich auseinander. Also da muss man sehr prüfen, was hat man da für einen Fonds? Und gibt es da eine Ausrichtung? Also es gibt Wasserfonds, aber auch Wasser-ETFs etc. Genau, aber ich würde Einzelaktien wirklich nur empfehlen, wenn man das Geld über hat, also wenn man das Geld wirklich gar nicht braucht und sagt so, ich möchte jetzt mal anfangen. Und wenn man da schon im Capivana ist und jetzt nicht sagt, VW geht's gerade sehr schlecht, ich muss die auf jeden Fall direkt verkaufen, dann kann man auch in Einzelaktien investieren. Das würde ich aber immer erst empfehlen, wenn man sich schon ein bisschen in Fonds und ETFs und oder ETFs investiert hat und da schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat und mal so ein bisschen gesehen hat, wie ist es denn mit den Kursen, die gehen rauf und runter. Ist gar nicht so schlimm. Aber dann können auch Einzelaktien Spaß machen, wenn man sie lange hält. Dann kann man auch in andere Dinge investieren. Anleihen hatte ich schon angesprochen. Man kann in Immobilien investieren, entweder direkt, indem man sie kauft, oder es gibt auch Immobilienfonds. Die haben aber immer eine Haltedauer von 24 Monaten. Also wenn ich da einen Anteil kaufe, muss ich da 24 Monate investiert bleiben und ich muss ein Jahr vorher kündigen. Das ist quasi eine Konsequenz aus der Immobilienkrise 2008, 2009, weil dann auf einmal alle raus wollten und die gesagt haben, Moment, Moment, aber wir haben doch diese Immobilien, die können wir doch gar nicht so schnell verkaufen, um euch jetzt euer Geld wiederzugeben. Deswegen sind die recht illiquide. Man kann Rohstoffe kaufen, also auch da kann man Gold kaufen, Goldbarren, Goldmünzen. Man kann aber auch Fonds kaufen, beziehungsweise, ja doch, Fonds sind es dann, die in Gold investiert sind. Das hat dann eher wieder einen Sicherheitsaspekt, also Gold steigt nicht so sehr im Wert, sondern da geht es dann eher wieder ums Absichern. Und all diese Sachen kann ich machen mit einer Einmalanlage. Also ich habe vielleicht jetzt ein bisschen Geld zur Verfügung durch die Scheidung, wie auch immer. Oder ich mache es einfach monatlich. Also ich investiere monatlich 25, 50, 125 Euro in einen Sparplan. Dann kaufe ich nämlich jeden Monat Anteile. Und da sind wir dann bei dem Cost-Average-Effekt. Ich hatte es vorhin schon mal kurz quasi fast erklärt, ohne das so zu nennen. Das ist nämlich eine Glättung des Einstandspreises. Das heißt, wenn ich jeden Monat für 100 Euro Anteile kaufe, kaufe ich mal, wenn der Kurs ganz oben ist, dann kaufe ich vielleicht nur einen halben Anteil. Ich kaufe aber auch, wenn der Kurs ganz unten ist und dann kriege ich fürs gleiche Geld zwei Anteile. Das heißt, wenn wir nämlich wüssten, wenn die Kurse unten sind, dann würden wir alle gerne investieren. Da wir das aber als Menschen nie so gut hinkriegen, ist der Cost-Average-Effekt das nächstbeste. Das heißt nämlich wirklich regelmäßig zu investieren, einmal im Monat, zweimal im Monat, alle zwei Monate, um quasi diese Effekte mitzunehmen. Weil da muss ich nicht gucken, ist jetzt der beste Zeitpunkt oder war der gestern oder ist der morgen, sondern ich kaufe dann einfach.
Mhm, verstehe. Das hat uns auch schon mal ein Mann erklärt in einem Reel. Das ist aber nur ein Spaß gerade, weil eigentlich war das ein Filter. Das war natürlich auch Helene, die das eh am besten erklärt.
Gut, dass du das nochmal erklärst, hätte sonst keiner.
Ja, der das Reel gesehen hat, hat es verstanden, aber der nicht, der hätte das jetzt nicht verstanden.
Ja, genau, das zum Sparen. Da vielleicht nochmal ein paar emotionale, psychologische Dinge, die geneigte Hörerin da jetzt vielleicht in ihrem Kopf hin und her wälzt. Sich ruhig zu trauen, aber auch realistisch zu bleiben. Also Anlegen bedeutet nicht, dass man jetzt schnell reich wird, sondern es geht um stetigen, langfristigen Vermögenszuwachs. Es gibt diese Kursschwankungen. Ein gesundes Maß an Risiko gehört dazu. Vielleicht auch klein einsteigen, ja, nicht mit 100, sondern mit 25. Und das vielleicht unter 25 auf zwei ETFs, ein Fonds und dann einfach mal zu gucken, wie sich das entwickelt. Man sieht, ja, es nimmt stetig zu. Das ist dann auch immer noch am Anfang sehr wenig Geld. So, wenn man denkt, okay, die 200 Euro, wenn die weg wären, wäre jetzt blöd, aber auch kein Weltuntergang. Und sich da quasi einfach die Erfahrung on the go quasi zu besorgen. Also indem man es macht, einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das an. Ja, okay, weil in der Regel werden Frauen mutiger und investieren dann mehr, lesen sich dann nochmal ein, okay, was ist denn da jetzt drin in dem ETF? Ah, okay, die Unternehmen, ja, die finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Vielleicht gehe ich dann doch raus aus einem ETF in einen Fonds oder ich wechsle nur in einen anderen ETF. Heißt auch gar nicht, dass man das, was man da investiert hat, wechseln muss, sondern dass man vielleicht neue Beiträge woanders investiert, das andere da drin lässt. So, und Frauen, weiß ich, neigen dazu, oft nur zu investieren, wenn sie alles genau verstanden haben. Das ist sehr lobenswert, aber dieser Perfektionismus wird halt oft zum Stolperstein, weil man denkt, ich habe das, glaube ich, noch nicht komplett durchdrungen. So, da fehlt noch was. Und auch da wieder das, was ich gesagt habe, man lernt auch durchs Tun. Also einfach mal anfangen. Es gibt ganz gute Apps. Ich selbst nutze Trade Republic. Auch Scalable hat ein gutes Angebot. Die haben nämlich, habe ich jetzt gelernt, auch Fonds. Die gibt es bei Trade Republic nicht. Da muss ich mich nochmal näher mit beschäftigen. Das heißt, da kann man mit sehr, sehr geringen Kosten, also eigentlich kaum, zumindest keine Kosten, die einem so sichtbar sind, Sparpläne einrichten und sieht dann quasi monatlich, wie entwickelt sich das eigentlich, und kann so lernen, so die eigenen Emotionen zu regulieren. Wichtig finde ich es auch, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das kann auch enorm motivieren. Also fragt mal im Freundinnenkreis nach, wer schon investiert und wie sie die Entscheidung getroffen haben. Tauscht euch aus, redet über Geld. Da haben wir oft schon drüber gesprochen. Gerade Frauen reden viel zu wenig über Geld. Und immer dran denken, dass Geld arbeitet für euch, wenn ihr es investiert. Jetzt vielleicht noch 3, 4 Sätze über Absicherung. Also Versicherung gehört ja leider auch dazu. Das heißt, da wächst das Geld nicht, sondern da wird es eher weniger. Aber leider gibt es ein paar Versicherungen, die wir brauchen. Das ist in Deutschland, die haben wir Gott sei Dank alle, die Krankenversicherung. Die ist Pflicht, also entweder gesetzlich oder privat. Aber generell haben wir alle eine. Dann ist ein absolutes Muss die private Haftpflichtversicherung. Darüber haben wir gesprochen in Folge.
In Folge 16. Die wichtigste Kleinigkeit unter den Versicherungen, die Haftpflichtversicherung.
Genau, wirklich wichtig, kostet nicht viel für einen Single, so um die 40 bis 60 Euro im Jahr. Die hat jeder über, aber wirklich sehr, sehr wichtig. Hört da gerne nochmal rein. Dann die dritte Absicherung, die jeder haben sollte, finde ich, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Darüber haben wir gesprochen in Folge.
In Folge 4, Irrtümer der Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ganz spannende kleine Ergänzung für alle Mamas da draußen. Wir haben auch eine Folge über die Kinderberufsunfähigkeitsversicherung gemacht. Und ich würde euch wirklich empfehlen, hört da mal rein, auch wenn ihr jetzt denkt, hä, finde ich alles doof, finde ich ganz komisch. Hört mal rein, denn dann erfahrt ihr, warum das gar nicht so komisch und so doof ist. Und sogar eigentlich ganz sinnvoll. Aber
genau.
Weiter.
Also Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, will da auch gar nicht so weit vorgreifen. Aber das sind die drei, die man auf jeden Fall haben sollte. Und dann gibt's ein paar, die kann man noch machen und die sind vielleicht auch ganz sinnvoll. Also gerade wenn es Kinder gibt, da haben wir sogar zwei Folgen, welche Versicherungen bei Kindern wichtig sind. Das erste ist Folge 2, das weiß ich noch. Und eine, die noch gar nicht so lange her ist. Wie hieß die noch, Anja?
Diese Versicherungen braucht dein Kind, Folge 2. Und Folge 30, Absicherung für Familien. Wer die Care-Arbeit macht, braucht besonderen Schutz.
Da sprechen wir auch nochmal drüber, welche Versicherungen mit Kindern wichtig sind, Risikolebensversicherung etc. Verschafft euch da ein Bild. Und dann können Sachversicherungen wichtig sein, eine Hausratversicherung, eine Kfz-Versicherung. Holt euch Beratung. Ihr müsst nicht alles selbst wissen und ihr müsst nicht alles selbst können. Das ist total okay, wenn man sich zu gewissen Dingen Beratung holt. Und sich beraten zu lassen heißt auch nicht, dass man dann die Entscheidung aus der Hand gibt. Also, sondern nur, dass ihr euch Infos holt, die müsst ihr euch also nicht selbst zusammenstellen. Nutzt Dienstleister wie Finanzberater, ja, entweder als Honorarberatung oder vielleicht auch als Versicherungsmakler. Ja, wenn ihr am Ende auch nichts abschließt, habt ihr da trotzdem eine Menge Infos bekommen und seid schlauer geworden. Also Beratung ist was Gutes. Und dann zum Thema Beratung ist es nämlich die Steuerberatung, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Denn wir können als Versicherungs- und Finanzmakler immer ein Stück weit was zur Steuer sagen. So, ich hatte vorhin was zu den Steuerklassen erzählt. Aber wie es ganz konkret ist, kann euch am Ende nur der Steuerberater sagen. So, also was das jetzt ganz konkret für euch bedeutet, wenn ihr Steuerklasse 3 oder 4 wählt. Wie werden jetzt alle Einkünfte versteuert? So, das weiß am Ende nur ein Steuerberater, was das konkret bedeutet. Ich kann sagen, es gibt zum Beispiel auf Kapitalanlagen, also auf Aktien und ETFs gibt es eine Steuer von 25%, das ist die Abgeltungssteuer auf die Gewinne. Es gibt einen Sparerpauschbetrag. Das sind aktuell 1.000 Euro pro Person und Jahr. Also bis zu diesem Wert sind Kapitalerträge steuerfrei. Und ihr könnt euch einen Freistellungsauftrag erstellen bei der Bank oder bei Trade Republic, dann wird die Steuer gar nicht abgeführt. Wenn ihr das nicht macht, wird die Steuer abgeführt ans Finanzamt. Ihr könnt sie euch aber über die Steuererklärung zurückholen. Also da gibt es viele steuerliche Dinge, wo ich euch als Berater sagen kann, wie es grundsätzlich ist. Was das jetzt aber konkret für euren Geldbeutel bedeutet, kann immer nur ein Steuerberater sagen. Und lasst euch da nicht von irgendwelchen Finanzberatern erzählen, dass sie das könnten. Das können sie nicht. Da sind halt einfach ganz viele Faktoren, Einnahmen, Ausgaben der Familie etc., die da reinspielen. Das kann immer nur ein dicker Daumenwert sein, den wir da so geben. Doch da jetzt gerade im Hinblick auf eine Trennung kann ein Steuerberater nochmal wichtig sein, mit was macht Sinn? Also auch vielleicht gemeinsam, wenn man noch miteinander spricht, so wie kann man jetzt die Immobilie am besten trennen oder so. Also da auch einfach verschiedene Dienstleister aufzusuchen. Wir sind keine Beratungsstellen, aber wir beraten ja zu unterschiedlichen Aspekten der gleichen Dinge. Also ich sage vielleicht, es macht Sinn, dass einer das Haus behält und der Steuerberater sagt, auf keinen Fall. So, und dann kann man einfach mal gucken, warum hat der eine das gesagt, warum hat der andere das gesagt und was ist jetzt eigentlich für uns wichtig? Holt euch Hilfe. Und auch da nochmal, weiß ich, der Einwand kommt oft, dass sich Frauen in Beratungsgesprächen oft unwohl fühlen, weil sie befürchten, nicht ernst genommen zu werden. Und leider zeigen ja auch genug Studien, dass das so ist. Also nicht nur beim Arzt, sondern auch in der Finanzberatung zeigen Studien, dass Frauen benachteiligt werden und zum Beispiel riskantere oder teurere Produkte angeboten bekommen, gerade wenn sie wenig Finanzwissen haben oder ihr Finanzwissen als gering eingeschätzt wird.
Ach Gott, so, das ist ja schrecklich, leider. Wirklich.
Ja, also und dem beugt man einfach vor, zum einen natürlich, indem man Grundlagenwissen aufbaut, so wie jetzt mit dem Hören dieses Podcasts. Aber mein Punkt ist auch immer, stellt Fragen. Also lasst euch nichts aufdrängen und stellt wirklich Fragen. Wenn ihr es nicht verstanden habt, fragt es nach und fünfmal. Und ich weiß, dass es da draußen Berater gibt, die das dann möglichst von oben herab machen, dass man sich nochmal dümmer vorkommt und denkt, okay, ich bin wirklich doof, wenn ich das nicht verstanden habe. Nein, seid ihr nicht. Da will euch jemand was aufschwatzen. Auch ich kann in Beratungen nicht immer alle Fragen beantworten. Aber ich nehme sie mit und sage dann, ah, okay, das weiß ich jetzt nicht, das frage ich nochmal nach oder das rechne ich nochmal durch. Aber wenn jemand keine Frage beantworten kann und das dann immer wieder zurückgibt, also auch da gibt es ja genug psychologische Tricks, zu sagen, es ist auch gar nicht wichtig, diese Frage zu wissen, es geht auch ums Grundsätzliche, so dann da einfach hellhörig werden. Also in solche Gespräche reingehen, vielleicht immer mit einem Schuss Vertrauen, aber auch immer mit einer gesunden Skepsis.
Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, sich eine Frau zu suchen. Kann sein, dass ich das jetzt persönliche Evidenz ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass Frauen das eigene Geschlecht nicht so übers Ohr hauen, weil sie ja selber schon in vielen dieser Situationen waren, in denen sich Frauen befinden, wie Teilzeit. Aber, da kommt ein Aber, ich sehe es in deinem Gesicht.
Ich will kein Aber.
Ah, okay.
Ich könnte das ja nochmal begründen mit, wir sind halt als Frauen anders sozialisiert. Ich habe in einem Strukturvertrieb gelernt und da kamen dann oft so Sachen wie, ja, dann gehst du einfach in dieses Gespräch und dann sagst du halt, so, jetzt musst du dich mal entscheiden.
Ja, ja.
Das nimmt doch keiner einer Frau ab. Mal ehrlich, wenn ich in so ein Gespräch gehe als Frau und da auf den Tisch schaue, denken die doch, ich habe sie nicht mehr alle. So, ja, also wir sind doch auch als Frauen ganz anders aufgewachsen. Man nimmt uns doch Dinge ganz anders ab.
Ja, stimmt.
Und ja, ich glaube, dass Frauen die besseren Finanzberater sind, weil wir vielfach, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber vielfach sind wir empathischer, hören mehr zu, können uns in diese Situation hineinfühlen oder sind vielleicht selbst schon in dieser Situation gewesen. Und wissen, wie man da rauskommt oder wissen, wie man es nicht macht. Auch das wäre ja eine Hilfe.
Ja, ich verstehe genau, was du sagen willst. Genau, mir war das wichtig, nochmal zu sagen, dass hier vielleicht eine Frau als Beraterin eine gute Idee ist. Vor allem, wenn man sich halt unwohl fühlt. Es soll nicht heißen, dass alle Männer dich über den Nuckel ziehen wollen. Wir haben selber wahnsinnig gute Finanzberater in unserem Unternehmen. Sondern es soll nur heißen, wenn du dich unsicher fühlst, bist du vielleicht gut beraten, dich eher bei einer Frau einzutragen als bei einem Mann.
Und auch gern bei zwei Frauen. Ja, also gerade wir Provisionsberater, also gut, wir können auch Honorarberatung, aber ein genereller Provisionsberater verdient erst, wenn du was abschließt. Also das ist unser unternehmerisches Risiko, dass du dir einfach von zwei Personen beraten lässt und dann entscheidest, bei wem machst du es jetzt? Wo war das Vertrauen größer? Wo hattest du, genau, also total okay. Und auch das sage ich immer wieder, das ist total okay. Das ist mein unternehmerisches Risiko. Das gehe ich gerne ein. Also nicht jeder, der sich von mir beraten lässt, muss auch mein Kunde, meine Kundin werden. Das ist total okay. Dieses Risiko gehe ich gerne ein. So, wenn da aber am Ende jemand rausgeht, der sagt so, ey, danke für diese Infos, aber geht gerade nicht, will ich nicht oder da fand ich es doch besser. Total okay. Das ist total fein. Also am Ende kann da draußen jeder,
glaube ich auch,
seinen Berater, seine Beraterin finden. Und das wäre auch mein Aufruf zum Ende. Also einfach ins Handeln kommen, also zumindest was tun. Was sind die Schritte jetzt zum Abschluss? Was sind die Schritte ins Capivana? Das ist nämlich kein Hexenwerk, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern man muss da nicht jede Börsenregel auswendig kennen, sondern es geht erstmal um einen Weg ins Anfangen zu kommen, also die Struktur. Also erstmal, erster Schritt, Verständnis der eigenen Ausgangslage. Wo stehen wir? Was sind die Ziele? Dann die wichtigsten Handlungsfelder, das Budget ordnen, Notgroschen anlegen, Ziele planen, die Altersvorsorge strategisch planen, was brauche ich an Versicherungen, wie möchte ich investieren. Über all diese Dinge hinweg quasi die Motivation und das Mindset nicht zu verlieren. Also zu wissen, ihr steht da draußen nicht alleine. Immer mehr Frauen investieren, also 30% sind es inzwischen. Das heißt, ihr wisst, wenn ihr jetzt heute darüber nachdenkt, 70% der Frauen stehen auf eurer Seite. Auch die investieren noch nicht. Letzter Appell, auch klein anfangen. Also jeder angelegte Zehner ist ein Schritt in die richtige Richtung oder jeder Zehner, der zur Tilgung der Schulden drauf geht, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Weg ins Capivana ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Das braucht Zeit, das braucht Wissen. Wichtig ist nur, loszugehen, den ersten Schritt zu tun.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich glaube, das könnte gerade die Aufnahme für meine neue Lieblingsfolge gewesen sein. Denn da war so viel dabei, was mir vor 10 Jahren echt geholfen hätte, was ich jetzt mittlerweile in meinem Beruf natürlich mir angeeignet habe. Aber ich denke, vielen Frauen hast du da gerade richtig viel Mehrwert gebracht, Helene. Danke.
Ich hoffe. Gerne. Immer gerne. Und für alle da draußen, wenn ihr Fragen habt, die ihr vielleicht nicht einem Berater stellen wollt, stellt sie uns.
Stellt sie für den Podcast, stellt sie uns in Social Media. Das heißt nicht, dass wir euch einen Termin ans Bein binden wollen. Wir können das hier auswerten, wir können das anonym auswerten, wir können dir die Frage vielleicht beantworten oder wir machen eine Folge draus, weil diese Frage vielleicht so viele Frauen betrifft.
Oder ich beantworte sie dir einfach so. Wir haben im Outro gleich nochmal unsere Mailadresse auch genannt. Schreib auch mir da gerne Mail. Also es muss gar nicht nur eine Mail sein an den Podcast, sondern auch, wenn es was Fachliches ist. Helene, wie ist es mit meiner BU oder so?
Dankeschön, Helene. Aus tiefstem Herzen.
Ja, auch aus meinem tiefsten Herzen freue ich mich über jede Frau, die da draußen den ersten Schritt geht.
Richtung Capybara.
Ja. Und dann sehen wir uns alle im Capybara.
Tschüss, Helene.
Tschüss, Anja.
Tschüss, Helene.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.